ARD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Er hat mit dem Arm gekreist und die Gitarre hochgerissen und dann war sie auf einmal in der Decke.
Okay.
Und da ging die Decke kaputt. We get around. Talking about my generation. They say, do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old.
Das ist Musik von The Who, ganz klar zu erkennen. Irgendwie kraftvoll, irgendwie immer am Abgrund, irgendwie ganz eigener Tonfall da drin. Herzlich willkommen, Peter Urban, zu dieser Folge.
Hallo, Oke.
Ja, wir wollen heute über Pete Townshend und The Who sprechen. Und das ist ja eben auch eins der ganz großen Themen der Rockmusik, finde ich, weil das ein ganz großes Kapitel ist. Man würde ja sonst denken, eine Band aus den 60er Jahren, die hat dann vielleicht irgendwann ihre Zeit gehabt. Aber The Who haben ganz viel neu angestoßen, ganz viel ausgestrahlt, ganz viel ausprobiert. Und das liegt, ich würde schon sagen, vor allem an Pete Townshend, dem Gitarristen und auch irgendwie dem Kopf von The Who, oder?
Ja, dem Autor, dem Songschreiber, dem sehr innovativen Gitarristen. Also er hat so viel und... Das Tolle ist ja auch an dieser Band, es ist eben nicht eine dieser Bands, die dann auf dem, wie nennt man das, auf dem Oldie-Kreis rumtanzen und dann immer wieder irgendwelche kleinen Clubs bedienen. Nein, das war immer auf einem großen Level, auf einem absolut internationalen, grandiosen, großen Level. Sei es Stadien, Hallen, große Veröffentlichungen und eine extreme Eminenz da auf der Bühne. Und das hat eine lange Geschichte und die Geschichte ist wirklich... Wahnsinn interessant. Talking about my generation.
Dieses Thema haben sich übrigens auch viel gewünscht. Das hat uns erreicht, gerade in den letzten Tagen wieder eine Mail, gesagt, Mensch, ihr müsstet doch mal über The Who sprechen und hier sind wir mit dieser Folge. Vielen Dank für eure Post übrigens, urbanpop@ndr.de ist die Adresse. Da kommen immer auch ganz viel Lob und auch Anregungen. Das ist ganz wunderbar, da schöpfen wir auch daraus. Ja, und jetzt fangen wir einfach an, würde ich sagen.
Wow. I know you deceived me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles.
The Who, vier Jungs aus London. Fangen wir mal mit Pete an. Pete Townshend ist der Sohn eines Musikers und einer Musikerin.
Ja, der Mann hat in einer Army-Band gespielt. So eine
also der Vater.
Ja. Ach, was rede ich denn, der Mann? Also der Vater von Pete hat in einer Army-Band gespielt, einer Swing-Band, die auch öfters mal unterwegs war und auch nach dem Krieg war er in einer Tanzband, der da gespielt und seine Mutter war Sängerin auch. Also beide waren in diesem Business, waren dauernd unterwegs, waren also selten da und hatten auch, sagen wir mal, eine eher sehr freie Vorstellung von Ehe. Also jeder hatte da immer seine Affären, auch die Mutter ständig, wenn der Vater weg war. Also Pete hat schon da, sagen wir mal, eine harte Schule durchgemacht, wurde auch zeitweilig zu seiner Oma abgeschoben, Emma, die aber auch, die sagte er, virtually insane wäre sie gewesen. Also die war auch, sagen wir mal, nicht normal. Hatte auch dauernd Besuch von verschiedenen Freunden und Liebhabern. Also eine Familie, die wirklich, sagen wir mal, für ein Kind schon eine gewisse Belastung war.
Ja, er schreibt darüber auch ganz ausführlich in seiner Autobiografie, die heißt Who I Am heißt die, so ist es richtig. Pete Townshend hat offenbar sehr, sehr gelitten unter dieser schwierigen Kindheit. Er hat sich da auch sehr isoliert gefühlt. Er hat zwar noch zwei jüngere Brüder, die sind aber sehr viel später geboren. Mhm. Wurde quasi wie so ein Einzelkind auch ein bisschen rumgeschoben, sage ich mal. Ja. Und hat eben auch von dieser Großmutter leider, das ist nicht ganz klar, ja... Also er sagt, er ist misshandelt worden in irgendeiner Weise, sexuell womöglich auch. Es ist nicht ganz zu klären. Er geht damit sehr offen um. Wir kommen später noch zu diesem Thema zurück. Auf jeden Fall hat er sehr unter dieser Frau gelitten, ja, offenbar. Er spricht, wie er sagt, sie war eine Hexe. Also so sagt er das.
Aber er ist dann zurück, dann auch noch im Kindesalter zurück zu seinen Eltern gekommen, die sich dann wieder nach Trennung wieder geeinigt haben und wieder zusammengelebt haben. Aber sagen wir mal so, Musik war immer drum um ihn herum. Er hat dann auch früh Gitarre gelernt. Die Oma hat ihm tatsächlich seine erste Gitarre geschenkt. Und ja, er war aber auch ein Junge, der sehr viel gelesen hat. Also er hat die ganzen Fantasy-Romane und die ganzen Stevenson und die ganzen Geschichten, die Klassiker gelesen. Also er war wach. Und das war auf der Schule aber nicht ganz so der Fall. Also er bestand die 11 Plus, kam auf eine Grammar School, die Acton Grammar School, Acton County, Acton, einen Stadtteil in West London. Und ja, da traf er dann auch andere Jungs.
Ja, genau. Also und das war offenbar auch eine Musikverbindung, die dann irgendwie herrschte. Und zwar hat er da, wenn ich es richtig sehe, John Entwistle getroffen.
Ja, genau. Das war so sein erster Freund.
Also der spätere Bassist von The Who eben, ne?
Genau. Und Entwistle kommt auch aus einer sehr musikalischen Familie und ist auch ein sehr, sehr ausgebildeter Musiker gewesen. Hat also das Waldhorn gelernt und spielte sogar in einem Jugendorchester, einem ganz offiziellen klassische Musik. Also er war ein hervorragender Spieler, hat später erst den Bass zufällig dann genommen. Aber zunächst haben sie Jazzmusik gemacht auf der Schule. Sie hatten eine kleine Traditional Jazz Band, The Confederates hießen die. Und also Entwistle Trompete und Blasinstrumente und eben Pete das Banjo. Banjo gespielt und ja, so haben sie auf der Schule gemacht. Sie haben also nicht diese Rock'n'Roll-Schule gehabt, also so Elvis nachzumachen oder sowas, sondern eher eben Traditional Jazz. Das waren ihre ersten Gehversuche.
Ja, und dann kommt da noch ein Junge dazu, ich glaube eine Klasse über ihn war, weiß ich gar nicht ganz genau, ist das so? Roger Daltrey, da ist der nächste,
ja,
ist dann der spätere Sänger natürlich.
Ja, der stammte aus Shepherd's Bush, sagen wir mal, noch ein stärkerer Working-Class-Bereich, also ein Viertel, wo sehr viele Arbeiter wohnten, seine Eltern zogen dann nach Acton um und er ging dann auch auf diese Schule, aber der hielt es da nicht so lange aus, ich glaube mit 15, 16 musste er schon die Schule verlassen, weil er einfach zu schlecht war in der Schule.
Ja, und er hat geraucht. Er ist auch oft nicht hingegangen, offenbar hat er, ich habe auch seine Autobiografie hier liegen, die heißt verrückterweise My Generation. Gut, irgendwie muss das Ding ja auch einen Titel haben. Offenbar ist er wirklich wegen Rauchens in der Schule, ist er denn dann doch irgendwann mal rausgeflogen und das war wahrscheinlich auch ein Grund. Ja. Aber er muss da ständig rumgehangen haben trotzdem, also genau. Irgendwie lernten die den da auch kennen, glaube ich.
Und der hat eine eigene Band. Der spielte in einer Band, die hieß The Detours. Und da war also ein anderer Sänger, also da spielte Daltrey spielte Gitarre und ein anderer Schlagzeuger. Und dann irgendwann fragte er, ob John Entwistle, ob der nicht mitspielen wollte. Und da hatte der dann schon den Bass sich genommen, hat er sich einen Bass gebaut und hat selbst gebaut, kann man sich kaum vorstellen, aber hat dann Bass gespielt und hat er gesagt, ich kenne aber noch einen, der spielt Gitarre ganz gut. Und da hat er Pete Townsend mitgebracht und dann waren die beiden auf einmal auch Mitglied der Detours und das war die Band von Roger Daltrey, der war eindeutig der Bandleader. Irgendwann dann mal wurde der Sänger verabschiedet und auch bis dann der Schlagzeuger verabschiedet wurde, da dauerte es noch etwas. Aber jedenfalls war das die Zeit, als zum Beispiel Daltrey schon arbeitete. Er musste ja jobben. Er flog von der Schule, also er ging nicht mehr auf die Schule und arbeitete als Blechschneider.
Also es klingt so in einer Fabrik. Irgendwie.
Ja, so Metal Sheet. Er musste also Bleche schleppen und dann schneiden. Also so eine Art Blechstahlverarbeitung hat er gemacht. Und ja, und als die Schulzeit zu Ende war, und die war zu Ende, weil die dann nicht so gute Noten hatten, die John Entwistles und die Pete Townsends. Entwistle wurde Steuerbeamter oder Steuerangestellter, lernte er, Revenue Officer. Und Townsend, da blieb nicht viel anderes übrig. Er konnte nicht zur Uni gehen, weil seine Noten zu schlecht waren. Und da blieb dann das College, Art College. Und da ging er aufs Kunstcollege. Also war der Einzige, der nicht arbeitete, sondern ging aufs College. Ealing Art College war seine Schule.
Roger Daltrey schreibt in seiner Autobiografie auch, dass er übrigens die ersten Gitarren sich selbst gebaut hat. Die müssen ja furchtbar geklungen haben, aber das ist offenbar gar nicht so unüblich gewesen. Ja. Womöglich gab es da so Bausätze, aber er hat ja auch einen Haufen von Cousinen und Cousins, die dann irgendwie auch technisch damit offenbar klarkamen. Also das war so, dass die auch nicht viel Geld hatten offenbar. Mhm. Also da waren, das war wirklich Working Class.
Dieser also die Detours, die spielten dann noch so den typischen R&B, den man da früher also spielte.
Eine Coverband war
so
das.
So eine Coverband von verschiedenen amerikanischen Bo Diddley und Soul-Nummern und solche Dinge. Die wurden dann gespielt von denen. Und irgendwann tauchte da so ein Schlagzeuger auf, weil der Schlagzeuger war okay, den sie hatten. Und da kam aber einer, den hörten sie, der spielte bei irgendeiner anderen Band, dessen Namen Beachcumbers hießen die, glaube ich. Und der sagte dann, ja, also ich glaube, ihr braucht mich, ich bin besser als eure, als der. Und dann haben sie ihn einmal mitspielen lassen. Ja, und das war dann ziemlich eindrucksvoll. Das war Keith Moon.
Ja, der hat offenbar beim Vorspielen das Fußpedal zerbrochen. Ein kleiner Vorgeschmack, möchte ich sagen, auf das, was später folgte. Und da waren die beiden, also das sehen die auch in Interviews immer noch, Pete und Roger haben dann gesagt, ey, das ist der Richtige. Das ist ein Zeichen.
Ja, aber das war auch ein unbändiger Typ. Also wie so ein kleiner Flummi. Dauernd machte der irgendwas, war eindeutig hyperaktiv und spielte eben also ein aufsehenerregendes Schlagzeug. Seine Vorbilder waren auch so ein alter, der berühmte Jazz-Schlagzeuger Gene Krupa, der also dauernd immer mit unglaublicher Kraft auf den Toms und auf den, das gibt ja ganz, ganz viele berühmte Stücke von Krupa. So ein Stil, den hat sich Keith Moon angeeignet und war also wirklich damals wohl schon sensationell. Ja, und so fing sie an zu arbeiten und zu spielen als Detours und lernten dann irgendwann mal einen Manager kennen. Pete Meaden hieß der, der dann ihnen mal einen neuen Namen gab, The High Numbers. Und der kam aus der Mod-Szene und daher versuchte der, die nun in diese Richtung zu kriegen. Das war also eine Jugendbewegung in England, die sehr beliebt war und populär war.
Das war ja quasi, also ich glaube auch, dass Roger da irgendeine Art von, ich glaube, ein älterer Bruder von ihm hing auch in dieser Szene rum. Irgendwie war das vielleicht diese Connection dahin, die offenbar auch zu Shepherd's Bush offenbar irgendwie gehörten. Zu Stadtteil. Ist das so gewesen?
Also das ist schon ein Working Class District gewesen in West London. Und da waren also die Jungs, die sich wirklich besser anzogen, in Wirklichkeit aber auch aus der Working Class kamen. Und die also immer im Jacketts und geschniegelten italienischen oder französischen Klamotten auftauchten, mit speziellen Schuhen. Es gab gewisse Codes, du musstest dich irgendwie anziehen, sonst gehörtest du nicht dazu. Und sie fuhren auf Scootern, also auf Motorrollern. Das war ihr Ding. Also die Mods fuhren in Horden auf Motorrollern um und oft auch an die Küste nach Brighton, um dort am Strand sich zu treffen oder sich dann mit ihren Gegnern, den Rockers, zu schlagen. Das war also die Szene. Und wie gesagt, da kamen dann die High Numbers rein. Diese Band war so mild erfolgreich, spielten in vielen Clubs und so weiter. Also während die immer noch jobbten, also Keith Moon war zum Beispiel, arbeitete in einer Zementfabrik. Also es war also noch nicht möglich, als Profi zu leben in der Zeit.
Dieses Art College, auf dem Pete Townsend war, das ist das Ealing Art College gewesen.
Genau.
Da war er aber nicht, täusche ich mich, oder waren da nicht noch mehr bekannte Musiker?
Ron Wood war da auch.
Okay.
Ron Wood war auf dem College auch, okay, genau, ja.
Okay, deswegen brachte der aber auch natürlich nochmal, das kommt dann später nochmal, zu The Who zurück, auch einen Hintergrund mit, der eben dieses Kunstverständnis oder diese Kunstschulen-Umgebung, sage ich mal, die Atmosphäre und auch vielleicht ein bisschen den Geist in die Rockmusik mitgebracht hat. Ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ein bisschen stimmt es, glaube ich, schon irgendwie. Mhm. Das ist dann schon wirklich die Mischung aus diesen vier Personen, man sagt das ja oft, aber ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich so, aus diesen verschiedenen Hintergründen, die da irgendwie The Who ergaben. Ne? I'm the hippiest number in town and I tell you why. Tell you why. I'm the snappiest dresser right down to my inch wide tie. To my inch wide tie. And to get you wise, I'll explain to you. You are the things that a face is supposed to do. I wear a suit jacket with side bands 5 inches long. 5 inches long. I have two-tone robe, call a rash, yeah, you know this is wrong. No,
Nun hat dieser Manager, den sie da hatten, Pete Meaden, auch versucht, sie irgendwie unterzubringen, besorgte einen Single-Vertrag und schrieb der Band eine Nummer. Aber total floppte dann. Insofern war die Band dann auch unzufrieden mit der Entwicklung und hat dann den Mann wieder verabschiedet und gesagt, nee, der Name ist auch blöd. Also lass uns einen neuen Namen wählen. Und dann kam ein Freund von Pete Townsend, schlug dann irgendwie so, die haben ein bisschen so gegrübelt, was können wir denn so für einen Namen nehmen? Der sagt dann, ja, nennt euch einfach Die Wehr, The Who. Und dann Daltrey, der immer noch, sagen wir mal, der Leader der Band war, sagte, okay, nehme ich. Also nach dem Motto wurde das dann schnell entschlossen und das war schon ein mutiger Titel, ne? Also insofern ist doch frech, kurz und klang knackig, ganz wunderbar.
Ja, und er schreibt das in seiner Autobiografie, sagt, und das hatte eben auch dann immer dieses Potenzial für ein Wortspiel. Das haben wir später, sehen wir das in den Albumtiteln auch. Aber er sagte immer, das ist eben so auch so eine Frage gewesen. Das ist die Musik von wem? Wer ist das?
Ja.
The who? The what? Oder so, ne? Das ist eben so wie so eine Frage, die man stellt, in dem Sinne, das so aufzunehmen. Das hat natürlich auch irgendwie Charme, ne? Mhm.
Ja. So, dann spielten sie weiter und dann spielten sie auch so in so ein beliebter Club, den sie dauernd spielten, war das Railway Hotel in Harrow. Das sind so kleine Kneipen oder so, die so einen Nebenraum haben. Und da gibt's Fotos, wo du eine extrem niedrige Decke ist, dass also Pete Townsend schon mit dem Kopf beinahe an die Decke reicht und dann natürlich mit der Gitarre, er hat sich da dann auch so einen gewissen körperlichen Stil angeeignet, er hat mit dem Arm gekreist und die Gitarre hochgerissen und dann war sie auf einmal in der Decke.
Okay.
Und da ging die Decke kaputt und das gab so ein bisschen Stress, aber sie merkten, als das ist vielleicht auch so eine Art Persönlichkeit, die wir hier äußern. Und das passierte genauso mit dem Schlagzeug von Keith, der gern mal so hart rumtrommelte, dass da mal eine Basstrommel umfiel. Und das wurde so ein gewisser Stil. Der Sänger machte Folgendes, Roger Daltrey nahm gern dann das Mikrofon an der Schnur und kreiste damit herum, wie so ein Hammerwerfer. Und da gibt es ja genug Geschichten.
Ja, da gibt es genug Geschichten. Ich habe das, wie gesagt, nachgelesen, dass er gesagt hat, ich mache das immer noch. Also es gibt ja auch Aufnahmen von Konzerten, also aus dem Hyde Park vor einigen Jahren noch von den beiden. Das ist ganz, ganz toll immer noch, finde ich. Also ganz kraftvoll und ganz überzeugend. Er macht das immer noch und er sagt, ich habe es eigentlich auch ganz oft wieder gefangen. Also er fängt das dann wieder auf. Also er hat eine gute Fangquote. Also offenbar nicht immer, das ist ja nicht die Information, aber sehr oft. Und er hat offenbar noch nie Pete getroffen. Ich dachte, das hätte bestimmt auch Ärger gegeben, aber es ist eben nicht ohne Risiko, so auf der Bühne zu sein.
Also einer, der es ja übernommen hat, ist ja Udo Lindenberg.
Stimmt,
ne?
Stimmt.
Also das hat Udo nicht erfunden, das hat er von The Who, die das schon 64 gemacht haben. Ja, dann haben irgendwann in einem dieser Auftritte, da kamen dann zwei Typen so aus der Upper Class, so ein bisschen so die Oxford-Leute, die, das waren zwei Typen, der eine hieß Kit Lambert, der andere hieß Chris Stamp, dessen Bruder war ein bekannter Schauspieler, Terence Stamp, der vielen so New Wave britischen Filmen gespielt hat. Und die beiden, die sahen diese Band, dachten, das ist Potenzial, da ist irgendwie was Wildes, was Starkes dran. Und sagten, ja, wir sind jetzt eure Manager. Und die Band war da dankbar dafür, für diese Typen aus einer anderen Welt, die so ein bisschen was Besseres waren angeblich. Aber die trotzdem sich mit tollen Ideen, dies waren nämlich zwei Filme, die mit visuellen Ideen und Ideen, zum Beispiel The Who hatten sehr früh ein wunderbares Logo, also da ging so ein Pfeil nach oben aus dem O von The Who, also das sah absolut modern aus, wie modernes Design, also da waren sie ganz, ganz weit vorne schon damals und diese beiden Typen, die besorgten nun der Band eine Residency, also einen regelmäßigen Spot im Marquee Club, also ein angesagter Rock- und Blues-Club in Soho, in der Water Street und da spielten sie immer dienstags, am schwächsten Tag, bekamen sie diesen Spot, jede Woche, immer dienstags. Und dafür mussten auch die beiden Manager auch was zahlen. Also das kriegte man nicht einfach so.
Ach so, okay. Ja, ich hätte gedacht, womöglich andersrum.
Nee. Die haben dann gesagt, hier dem Programmmacher hier, lass die mal jeden Dienstag spielen, dafür gibt es dann so und sowas. Und das sprach sich dann rum. Wurde immer beliebter. Also The Who wurden da zum richtigen lokalen Namen. Und das fing an so im November 64. Und sie besorgten dann auch einen Plattenvertrag. Irgendwelche Leute, Plattenproduzenten sahen das dann. Und sie bekamen Kontakt zu Shel Talmy. Das ist der Produzent von den Kinks gewesen. Und der fand die Band dann auch sehr interessant. Und so kamen auch die ersten Platten dann zustande.
Ja, also die, sagen wir mal, die Vorgänger in der Rockmusik, die haben die The Who ja auch nicht nur, man kann das auch hören in den ersten Platten, finde ich, aber sie benennen es klar, dass sie die Kings toll fanden. Mhm. Die fanden auch die Stones toll und auch die Beatles, aber die Kings waren auch irgendwie, hatten noch einen eigenen Dreh, der passte irgendwie zu denen, das war irgendwie spannender für die, glaube ich. Ne?
Ja, es war nämlich auch so, dass Pete Townshend hatte angefangen, eigene Songs zu schreiben. Also am Anfang waren die Who ja so eine Art Coverband, besonders Roger Daltrey, der sang gerne so James Brown-Nummern oder so Otis Redding oder so irgendwelche Soul-Nummern, R&B-Nummern coverte der gerne. So einen kleinen Disput auch, das fand er eigentlich so mehr, dass den Charakter der Band in dem, aber Townshend, der schrieb nun ganz andere Songs, die am Anfang wie eine Kopie waren. Also I Can't Explain war die erste Single, die dann erschien, wurde auch ein kleiner Hit. Das ist eindeutig eine Kinks-Kopie beinahe. Als die Band, die hier noch ziemlich jung im Studio und noch unerfahren waren, ins Studio kam und dieser Shel Talmy, erfahrener amerikanischer Produzent, da waren sie doch etwas verblüfft, weil Townshend kam dahin und da war da Jimmy Page, der die Rhythmusgitarre spielen sollte. Also der Jimmy Page war
als Studiomusiker
schon sehr, sehr bekannt und war dann später ja Mitglied der Yardbirds und dann später natürlich Led Zeppelin. Und als Background-Sänger, weil das hat ja auch Harmonie gesungen, diese Nummer, da hatte der Produzent die Ivy League, das war also ein bekanntes Gesangstrio, verpflichtet, die dann später die Flower Pot Men hießen und so, also die später auch große Karriere machen. Aber na gut, so war es eben, so erschien die erste Platte so. Und noch heute sagen sie, die Platte hätte viel rauer produziert werden müssen und nicht so mit diesem glatten Harmoniegesang. Das fanden wir blöd. Aber jedenfalls.
Gut, aber ich meine, was willst du machen als junge Band? Bist ja froh, dass du überhaupt eine Chance bekommst, vermutlich. Ne?
Es war aber ein Türöffner und dann richtig in die Richtung, wie die Who später sich entwickeln würde, kam es mit der zweiten Single. Die war dann im Mai oder April, Mai 65 dran. Die hieß Anyway, Anyhow, Anywhere. I can go anyway, without you. Das war wirklich so, wie habe ich das geschrieben? Ich kann mich mal eben zitieren. Eine juvenile Unabhängigkeitserklärung. Wir können alles zwar wie und wo wir wollen. Und das demonstriert musikalisch mit einem Gewitter aus dem Schlagzeug von Keith. Der hat da rumgedonnert und dazu Townsends krachende Gitarren und dazu noch so Sägegeräusche und Feedbackgeräusche, die hatte ich noch nie gehört. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, was ist das denn? Und das war noch vor den Yardbirds, die dann solche Sounds machen. Und zwar diese Sägegeräusche, die entstehen, wenn du ein Plektrum an einer elektrischen verstärkten Gitarre an den Seiten lang ziehst. So praktisch wie so ein Auto, wie so ein Formel-1-Auto klingt das dann. Und diese Geräusche, die waren so prominent auf dieser Nummer. Und mir fiel ja gar nichts mehr. Ich dachte, was ist das denn? Ich hörte das in Pirate Stations oder in englischen Sendern. Und das kam trotzdem auf Platz Nummer 8 der Singlecharts. Also das war schon revolutionär. Und das Lustige ist, das wurde dann auch nach Amerika geschickt, ob die das dann veröffentlichen wollten. Und die amerikanische Plattenfirma, die hat das dann zurückgeschickt und gesagt, ich glaube, ihr habt da ein falsches Band geschickt. Das Band ist kaputt. Weil das hörte sich dermaßen zerbrochen an. Das also wirklich, also es war textlich schon so, sondern wir wollen alles, wir sind jung, wir sind stark oder so weiter, aber dann auch eben bebildert mit der Musik. Das war die zweite Single, kam schon wirklich also in die Top 10.
Und ja, aber ja, gut, das ist ja schon mal wirklich eine Ansage gewesen. Ja. Muss man sich ja vorstellen, das ist ja auch dann die Zeit Mitte der 60er Jahre, wo, sagen wir mal, die Musikwelt ja schon einiges gesehen hatte. Und da kommt dann eine Band und hat trotzdem noch einen neuen Dreh. Ja. Haben eigentlich keine
Wahnsinn.
Also keine Vorerfahrung, wenn du so willst, und bringen das so mit. Das ist aber Pete, oder?
Ja, das war Pete, ja,
oder Keith.
Aber Keith eben ja, auch. Ja, ne? Ja. Und eben auch. Es war einfach so, die sahen auf einmal, hatten auch so ein Stammpublikum. Dass also die Mods kamen dann einmal in den Marquee Club und in diese anderen Läden, wo die Who spielten. Oder die Who fuhren dann auch mal nach Brighton. Die hörten, die Mods trafen sich ja immer. Das wurde kurzfristig angesagt und dann wurde schnell rumtelefoniert und gesagt, könnt ihr uns nicht auch da spielen lassen in dem Club in Brighton, da treffen sich die Mods. Also die Who waren praktisch so die Hauskapelle dieser Bewegung. Und das war schon wichtig, aber es ging dann immer rasend schnell, denn jetzt kamen auch neue Stücke und jetzt kam also der absolute Durchbruch dann im Oktober 65 kam der dann raus, My Generation. Und das war natürlich der Klassiker, den die meisten mit The Who verbinden. Immer noch eine der wegweisendsten revolutionären Rockhymnen, Rockoden ist überhaupt in der Geschichte.
Naja, und das, was sich daran verbindet, ist natürlich nicht nur jetzt ein guter Song, sondern auch eben dieser Anspruch, von dem du ja schon gesprochen hast, nämlich dieses Aufbegehren, dieses wir machen unser eigenes Ding, wir lassen uns nichts mehr sagen von euch Alten und wir haben unsere eigenen Maßstäbe und das transportiert sich textlich, aber auch, ich finde, auch in der Musik da drin, oder?
Total. Und textlich Townsend dann schnell gesagt oder später, ja, I hope I die before I get old. Genau, before I get old. Sagt er nicht so ernst gemeint, aber trotzdem, es war eine klare Aussage dann. Und natürlich diese Musik bebildert. Unglaublich erstaunliche musikalische Elemente da drin. Ein Bass-Solo, Breaks mit unfassbaren Bass-Solo von John Entwistle, der ein großartiger Musiker war. Der da ein Basstöne spielt in einem Lauf, in einer Geschwindigkeit, das hatte man noch nie gehört. Das war absolut ungewöhnlich. Und Trommeln, die also ganz wild hin und her gingen, gerade der letzte Teil des Songs. Und davor der Gesang von Daltrey war sehr, sehr auffällig, denn der sang ja so eine Stelle, fade away, da konnte man natürlich denken, ah ja, was meint der? Der meint eigentlich das F-Wort. Ne? So klar war die Assoziation. Aber er sang dann fade away und es wurde dann so interpretiert, als wäre das eigentlich auch auf dieses Publikum gemünzt.
Die Mods,
die oft bekannt waren dafür, dass sie also nicht Marihuana rauchten, sondern Pillen nahmen, Amphetamine und dann kaum reden konnten, weil sie so dicht waren und so einfach betäubt waren und dass sie deswegen nicht mehr richtig sprechen konnten, also sprachlos waren, dass das ein Bezug war. Die Realität ist aber wahrscheinlich so gewesen, das hat Keith Moon erzählt, Roger Daltrey konnte den Zettel nicht lesen, den Townsend ihm aufgeschrieben hatte mit dem Text. Und dann hat er gestottert. Und das Stottern war dann so, dass die Produzenten sagten, auch Kit Lambert, der Manager, sagte, ey, das ist doch super, lass das drin. Und insofern ist es wahrscheinlich ein reiner Zufall gewesen, dass es so ist, wurde später aber dann praktisch zu einer Äußerung, hier, es entspricht genau diesem Publikum, das sich nicht artikulieren kann, das einfach nur Protest ist und gegen, aber doch sich nicht richtig äußern kann und insofern stottert. Und das aber gesanglich auch noch reinzubringen, ist also ein geniales Werk. Also es gibt kaum was Wichtigeres in der Rockmusik als dieser Song.
Komischerweise, wenn man die in den letzten Aufnahmen oder Live-Aufnahmen gesehen oder gehört hat, da singen sie natürlich immer noch My Generation. Es wirkt natürlich immer noch ein bisschen komisch, weil die natürlich inzwischen nicht mehr jugendlich aufbegehrend sind. Das ist ja nun mal so. Roger Daltrey wird 80 in diesen Tagen. Aber ist es ganz egal. Es steht ja auch für sich als Werk und es gehört auch zu The Who unbedingt dazu. Und man muss ja auch sagen, diese Generation wird ja auch mit denen zusammen älter. Ja. Das ist ja auch so. Ne?
Ja, genau also so. Aber es ist einfach ein historisches Werk und es ist wunderbar, dass das so war und dazu auch diese treibenden Gitarren, dieser Rhythmus, es geht extrem nach vorne. Ne? Dum, dum, dum. Also das ist wirklich wahnsinnig, wie das einem durch die Knochen ging. Und ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen, das war wirklich so, mit offenen Augen und Ohren saß man da und dachte, was ist denn das jetzt? Ne? Und das hat man selten, das hat man bei manchen Beatles-Nummern gehabt, aber eben auch hier. Und insofern bin ich ganz sicher, dass auch die Beatles das wahrgenommen haben, was da eigentlich diese kleine Band, diese neue junge Band, die waren ja gerade, da war ja Townsend 21 oder so. Also diese junge Band da auf die Beine stellten. Und das hat sicherlich auch Einfluss gehabt auf manche Beatles-Nummern, die dann später also auch härtere Töne anschlugen. Und und dann nahmen sie ein Album auf, eben auch. Alles noch unter diesem Produzenten, diesem Amerikaner.
Und das heißt auch My Generation, das erste Album, genau?
Genau, es hieß auch so My Generation. Und da sind dann auch sehr, sehr gute Nummern drauf, also wie Kids Are Alright oder I don't mind other guys dancing with my girl. Dann im Dezember raus und ist also ein Album, das wirklich schon also eine hohe Qualität hat. Für so ein erstes Album ist das schon außergewöhnlich gut. Ne?
Diese Band hat ja von Anfang an auch diesen Ruf gehabt, eben als Liveband so unglaublich gut zu funktionieren. Mhm. Diese vier Elemente sozusagen, also man sagt immer, dass Entwistle und Keith Moon sehr gut zusammengespielt haben, weil John Entwistle auch so ein guter Bassist war, weil ja. Keith Moon machte ja unglaublich viel. Also ich weiß gar nicht, wie gut er dann, das kannst du mal besser beurteilen, wie er selbst dann den Beat auch hält, weil er macht unfassbar, man hat das Gefühl, er hat vier Arme oder so.
Ja, das ist das absolut Erstaunliche, dass der trotz dieser unglaublichen vielen, er macht unheimlich viele Fills und Rolls auf den Toms. Da sagt man eigentlich, es sollten Schlagzeuger nicht so viel machen, sondern nur den Beat halten. Aber der verband beides. Der machte Rolls ohne Ende und du dachtest immer, jetzt kommt der nicht an. Aber der hielt exakt den Beat und trieb den auch noch nach vorne. Also diese Rolls hatten auch dann auch so einen leicht beschleunigenden Charakter manchmal. Also ging nie nach hinten, sondern mehr nach vorne. Aber er hielt extrem gut den Beat. Und das ist das total Einzigartige an Keith Moon gewesen. Diese unfassbare Dynamik, ne? Say, come on, everybody, let's get together tonight. verbunden nun auch noch mit den Show-Elementen, die sie so nun langsam eingeführt hatten. Sie hatten auch im Marquis-Club dann auf einmal, hat dann Townsend seinen Gitarrenhals in den Verstärker geknallt. Also, und Keith hat das Schlagzeug umgekippt und die hatten doch eine ziemlich hohe Quote von Sachen, die sie reparieren mussten oder austauschen mussten. Die hatten manchmal Ersatzgitarren dabei oder Ersatzverstärker, die sie kaputt machen konnten. Das wurde dann aber auch zur Krux, weil wenn du dir das als Prinzip angewöhnst, dann weißt du, Geld verdienen kannst du nicht viel.
Also Peter hat immer gesagt, er hat die Gitarren alle selbst bezahlt, aber trotzdem, das muss er auch erstmal haben, das Geld. Er hat, offenbar ist er auch von dem Kid Lambert oder so, Leuten, die das gesehen haben auf der Bühne, ein bisschen, sagen wir mal, angestachelt worden. Ja. Es hat, ist ja schon sein eigenes Element, die Gitarre kaputt zu machen oder diese, die dann auch so Feedback-Geräusche machen zu lassen oder so.
Auf die Boden, auf den Boden zu schmeißen, die Gitarre und einfach das Geräusch der verstärkten Gitarre, dem Feedback mit dem Verstärker, mit dem Lautsprecher, dann so Geräusche zu machen. Das war einfach auch Prinzip der Band. Das mit dieser Zerstörung. Und da kommt nun wieder das Art College.
Also da kommt in der Tat das Art College dann dazu, denn dieses Konzept der Autodestruktion, das gibt es in der Tat, und zwar in der modernen Kunst. Das geht auch auf einen Deutschen zurück, nämlich Wilhelm Metzger, der emigrieren musste vor den Nazis, der eben das als Prinzip hatte. Also bei anderen Dingen hat man das ja auch schon gesehen, oder es gibt das ja immer noch als Element. Also ich kann so Fotos von, wo Künstler dann eben Plastiken kaputt machen oder Keramik kaputt machen oder so. Das gibt es ja immer noch, solche Dinge. Aber Pete Townsend hat das eben in der Rockmusik quasi gemacht. Und er wurde auch wohl dann von Kommilitonen und Kommilitonen besucht. Und da wurde er angestachelt von Kid Lambert zu sagen, mach das, die sind da, die verstehen, mach das mal wieder, wie gestern Abend oder so. Mhm. Also das wurde dann immer so ein bisschen so ein Selbstprinzip. Und man erwartete irgendwie auch ein bisschen eine Show, oder?
Ich weiß, dass sie auf einer Kunstinstallation gespielt haben, wo der Metzger ausgestellt hat. Und da haben auch The Who gespielt und haben also praktisch das verbunden. Also haben praktisch musikalische Art, autodestructive Art aufgeführt. Also das gab schon eine Verbindung, eine direkte.
Und natürlich ist das so, dass man irgendwann auch denkt, also irgendwann haben sie ja damit auch aufgehört. Das dauerte allerdings einige Jahre, weil das schon auch das Prinzip war. Und auch natürlich, müsstest du mal sagen, aber ich glaube, es sorgt ja natürlich auch sehr für Aufmerksamkeit. Was machen die denn da, oder?
Natürlich. Also da schrieben natürlich die Zeitungen drüber. Und da steigen dann auch gerne dann die normalen Blätter drauf ein, nicht nur die Musikzeitschriften. Ne? Denn natürlich alles unter dem, was machen diese bösen Jugendlichen? Natürlich unter dem Tenor. Aber das ist natürlich auch PR-Arbeit. Insofern, irgendwann haben sie es dann mal ein bisschen abgeschwächt und nicht mehr gemacht. Besonders als die Musik dann seriöser wurde oder auch die Songs oder die Einstellung von Musik. Aber am Anfang war es einfach eine Äußerung, wild zu sein, war ehrlich gemeint. Pete Townsend hat später gesagt, weil sie werden ja auch als Vorläufer der Punks eigentlich gesehen, durch diese Art von destruktiver oder sagen wir sehr, sehr auch gewalttätiger Show auf der Bühne. Und die Punks haben ja so ähnlich gearbeitet, zwar musikalisch nicht so elaboriert und so komplizierte Sachen, aber einfache Sachen. Und Townsend hat dann später gesagt, ja, die Punks, die sagen in den 80ern dann, das war doch nur eine Show, wir haben das ja gar nicht so ernst gemeint, das war einfach nur so, wir haben eben einfach solche Sachen geschrien und gesungen. Und da hat Townsend sauer gesagt, das kann er nicht verstehen, als er das gemacht hat. Und dann war er voller Überzeugung, dass das richtig ist für ihr Publikum, aber auch für die Band selbst. Also sie fühlten sich voll als Teil einer Bewegung und das war wirklich ernst gemeint.
Bei Pete ist es ja auch so, bei Pete Townsend ist es ja auch so, dass diese Wut oder sagen wir mal, ja doch auch dieses Ausdrucksmittel Rockmusik oder eben auch diese Bühnenshow, das entspricht ihm schon. Er ist so ein Mensch offenbar damals gewesen, der einen unglaublichen Druck verspürt hat und er schreibt darüber und sagt, das haben die anderen in der Band nicht so gesehen, also Entwistle und Roger Daltrey nicht so sehr. Der Einzige, der es verstehen konnte, war Keith Moon, der eben auch über Musik irgendwie seine Energie abbauen konnte. Ja. Und mit dem hat er offenbar auch da so eine Verbindung gehabt. Davon abgesehen, dass die beiden ja auch sehr auffällig auf der Bühne waren. So.
Da kommt dann natürlich seine persönliche Geschichte ins Spiel. Townsend ist ja sehr auffällig. hat eine sehr, sehr große Nase. Und wir wollen hier nicht gar nicht über Äußerlichkeiten reden, aber Roger Daltrey, ich zitiere jetzt, hat gesagt, ja, Townsend, der sah ja aus wie eine Nase auf dem Stock. Und er wurde in der Schule extrem gemobbt und gehänselt wegen seiner Äußerlichkeit. Und das hat wirklich ganz viel bewirkt bei Townsend. Er sagt selbst, dadurch ist so ein Hass, ein Frust entstanden nach dem Motto, euch werde ich's zeigen. Ihr, die euch lustig macht, die einfach blöd seid und solche Äußerlichkeiten betont, euch werde ich es zeigen. Und das ist auch eine Motivation und auch eine Energieschub dadurch. Durch den Frust entsteht ja unheimlich viel Stärke dann auch. Und das hat man deutlich gemerkt. Genauso, als er dann schon erzählt, so eine Geschichte, ganz wunderbar. Eine Geschichte, als er schon Erfolg hatte und da hat er sich mal einen amerikanischen Wagen genommen, Lincoln, hat er sich gekauft oder geliehen und ist damit mit offenem Verdeck durch die Stadt gefahren. Und da kommt so eine reiche Frau in so einem ganz teuren Auto und er hält neben ihm an der Ampel und sagt, na, hast du dir Mamas Auto ausgeliehen? Die natürlich nicht glauben konnte, dass so ein kleiner junger Typ dann selbst das Geld verdient hat für so ein Auto. Und da hat dann Townsend gesagt, das war auch eine Motivation. Euch Upper Class, euch Oberklassenschnecken werde ich's zeigen. Also es kommt so ein Frust aus der Working Class. Wir wollen es schaffen ohne euch und wir schaffen es alleine und wir können es. Und das ist also eine große Motivation von ihm gewesen.
Die The Who hatten recht früh schon den Union Jack immer wieder als Bühnenoutfit dabei oder in ihrem Logo das verpackt auf der Bassdrum oder haben sich Jacken oder Anzüge machen
lassen. Ja, das hatte Entwistle, hat auf einmal so eine Jacke, die haben sie dann auch abwechselnd mal jeder angezogen. Das war so Pop-Art. Absolut Pop-Art, so nach amerikanischem Muster. Also absolut damals en vogue. Also so eine Mischung aus so eine freche Mod Pop-Art-Kleidung, die auf einmal auch dem Swinging London, dieser neuen aufstrebenden Welt in England entsprach, dieser Revolution auf verschiedenen Ebenen.
Und auch Mode. Ein bisschen Selbstbewusstsein natürlich, genau. Ne? Also das ist ja, hat ja nichts irgendwie Merkwürdiges, weil die natürlich einfach wirklich, das gehört zur Identität dazu. Also dann geht's weiter, die Mitte der 60er, die Who haben sich auf die Landkarte gesetzt. Ja, wie damals üblich, wir haben das ja schon bei den Rolling Stones zum Beispiel besprochen, folgt dann nicht LP auf LP automatisch, sondern es gibt auch immer Singles dazwischen.
Ja, das ist nun ganz extrem bei The Who, die wirklich immer mal wieder Singles dazwischen geschoben haben. Und die Singles sind dann gar nicht auf dem nächsten Album. Also das heißt, man musste immer die Singles kaufen. Und das war eigentlich der Hintergrund da, der man wollte einfach Single-Hits haben. I told you why I changed my mind. Dann erschien also nach My Generation erschien dann noch eine Single, die hieß A Legal Matter. Da ging es übrigens um die schon früh gescheiterte Ehe von Roger Daltrey. Der hatte schon ganz früh geheiratet und das war gleich in die Brüche gegangen. Eine Legal Matter, also eine Gesetzesangelegenheit, dass man also was unterschrieben hatte und vor dem Amt geheiratet hatte, aber es ist dann doch kaputt gegangen. Also solche Themen waren schon auch in den ersten Songs drin. Und dann gab es einen Song Substitute, der kam dann 66 raus und auch ein großartiger Song. Ich bin nur Ersatz für das, was du eigentlich willst und so. Und da geht es auch um Benachteiligung oder aber auch um Selbstbewusstsein. Ne? Und das war auch ein wunderbarer Song, der ein bisschen so wie die Stones klang in manchen Bereichen, also so wie 19's Nervous Breakdown. Es ging dann mehr so um die Wertschätzung der Mittelklasse, der bürgerlichen Klasse. Also ich bin ja gar nicht ernst zu nehmen von dir, ich bin ja nur der Ersatz. So dieses mindere Selbstbewusstsein von manchen Leuten aus der Working Class, die denken, sie sind nicht gut genug. Das war ein Thema. Ein nächstes Thema war I'm a Boy. Da ging es um die Identität, also um Gender. Aber eher in die Richtung, dass eine Familie meint, sie wollten eigentlich eine Tochter haben, aber dummerweise ist es ein Sohn geworden. Und der muss nun kämpfen, anerkannt zu werden. Sind.
Ich wollte sagen, ist eher ungewöhnlich, würde ich sagen. Ne? Ja. Also das spricht aus den Songs raus, später kommt es ja noch mehr zum Tragen. Pete Townsend hat ja eben auch einen ganz anderen Hintergrund. Also der macht auch, oft landet es dann, kommt es aus ihm heraus, aus seiner eigenen Geschichte heraus. Mhm. Er hat wirklich Themen am Wickel, die andere nicht anfassen oder wo es an Oberflächlichkeit geht. Da geht es schon, ist es immer mit Herzblut geschrieben.
Ja, es ist aber ein bisschen auch wie Ray Davies von den Kings, mit dem er sich auch sehr vergleicht. Er meint dann am Ende, meint er, dass Ray Davies der bessere Songschreiber gewesen wäre. Das wage ich zu bezweifeln, ganz ehrlich. Aber weil der musikalisch innovativere und spannendere ist eigentlich auf Dauer Townsend gewesen mit The Who. Aber diese ersten Songs, die also auch praktisch die britische Mittel- und Unterschicht thematisch begleiten, das ist schon auffällig. Da gibt es dann später auch noch einen Song wie Happy Jack. Da geht es um einen Außenseiter, der auf einem Strand auf der Isle of Wight am Strand sitzt und dauernd von den Kindern mit Sand beschmissen wird und mit Steinen beschmissen wird, der aber da stoisch wie so ein Buddha sitzt und alles lächelnd nimmt. Also das sind auch Figuren, darüber macht man eigentlich keine Popsongs. Wunderbar. Diese Songs waren dann aber auch schon musikalisch, sagen wir mal, differenzierter. Also nicht nur pure Gewalt, wie bei My Generation, sondern akustische Gitarren, Harmoniegesänge, sehr starke Melodien, also großartige Melodien von Townsend geschrieben. Das zeigt also auch den Entwicklungsstand, der schon damals in eine weitere Richtung ging, die ja typisch wurde auch von The Who. Harmoniegesänge, tolle Melodien, verbunden mit treibendem Rhythmus und innovativen Gitarren. Dann mussten sie ein zweites Album machen. Zunächst hatten sie den amerikanischen Produzenten entsorgt. Der hatte nämlich eigentlich gar nicht viel gemacht. Der hatte nur rumgesessen und das Geld kassiert. Und dann haben Kit Lambert...
Achso, der hat das produziert dann, ne?
Kit Lambert hat dann die Produktion übernommen. Und sie hatten aber folgendes Problem. Dieser Shel Talmy hatte durch einen geschickten Vertrag die Rechte an den ersten Nummern erhalten. Und insofern konnten die auch später auf Compilations nie erscheinen. Also die ersten Who-Hits konnten nicht erscheinen bis in die 70er Jahre rein. Dann erst konnten sie diese vertraglichen Probleme klären. Der Mann wurde ausbezahlt und hatte nämlich seinen Deal so gemacht, er hatte die Anrechte noch auf 10 Jahre aller Who-Produktionen, bekam 5% von auch von Tommy und von solchen riesen Welterfolgen hat dieser Mann,
mit dem er gar nichts zu tun hatte,
kaum was getan hatte, hatte durch einen geschickten Vertrag sich solche Rechte und solche Verdienste, was die Hut tierisch sauer gemacht hat. Und der Mann saß also auf diesen Rechten herum. Und gut, sie hatten nun wieder eigene Produktion übernommen, Townsend und Kit Lambert, der Manager, hat das übernommen und sie haben einen neuen Vertrag gemacht, wo also auch die anderen beteiligt wurden als Songschreiber. Das bedeutete aber, dass beim zweiten Album jeder von den Musikern einen Song oder zwei Songs schreiben musste. Und das ist auf dem neuen Album, A Quick One heißt das, ist das so gewesen. Das war qualitativ natürlich nicht so ergiebig, weil das waren nicht so gute Songschreiber. Mhm. Also Entwistle allerdings hat einen guten Song beigesteuert, Boris the Spider, einen sehr, sehr gruseligen Song über einen Boris, den die Spinne. He's calling up my wall, black and hairy, very small. Now he's up above my head. By a little thread. Power is the spider. Power is the spider. Keith Moon hat einen Song gemacht und Townsends großartige Songs waren schon als Single erschienen. Also das waren ja schon Substitute, okay. I'm a Boy, Happy Jack und so weiter. Also und dann fehlten da Songs, weil die Single-Hits sollten nicht aufs Album, durften nicht. Und dann brauchten sie noch 10 Minuten. Und dann hat Glamour gesagt, ja, schreib doch mal was Größeres. Und dann hat Townsend kleine Stücke von Songs, die er schon gemacht hatte, zusammengefügt.
Ach, zu so einer Suite.
Musikstücke, so kurze Minuten, anderthalb Minuten Stücke. Das Ganze hieß dann A Quick One While He's Away. Und da ging es natürlich um einen Seitensprung, einen schnellen Seitensprung, während der Freund unterwegs ist.
Und der, das war schon eine richtige Geschichte.
Ja, das ist eine richtige Geschichte. Und der Liebhaber hieß Ivor the Engine Driver, also ein Lokführer. Die bösen Lokführer, die haben es hinter den Ohren. Jedenfalls, das war die Geschichte dahinter. Earl has been gone for nearly a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Herman's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Und am Schluss wird also diesem Mädchen, das diesen Fehltritt begangen hat, dem wird vergeben. You are forgiven, heißt es am Schluss. Und wenn man da genau hinhört, an diese Melodielinien von You are forgiven, dann denkst du, ey, das hört sich doch schon an wie Tommy an. Und tatsächlich sind es wirklich melodisch und auch inhaltlich sind diese Themen von Vergebung tauchen hier auf einmal auf. Und Interpreten sagten auch Townsend später selbst, ja, da kommt auch meine Kindheit wieder rein. Ich habe bei dieser ganzen Betrugs- und Verratsgeschichte mit dem Seitensprung ständig an meine Eltern gedacht. Da war das ja gang und gäbe. Die Mutter betrug den Ehemann dauernd und auch umgekehrt. Und der kleine Pete bekam alles mit. Und danach gab es dann immer noch die Vergebung. Oder Townsend vergab nun seinen Eltern nachträglich. Das spielt alles in dieses kleine Werk rein. A Quick One While He's Away. Auch so 9 oder 10 Minuten. Es ist aber das erste Mal, dass auch sowas gemacht wurde.
Okay, und dann war die Platte voll.
Ja, genau so. Und das war ein Erfolg. Dann ging es aber weiter schon wieder mit einem nächsten Album. Dazwischen kam ein sensationeller Song als Single wieder raus. Wieder nur als Single. Pictures of Lily.
Hört sich immer noch super an, finde ich.
Ein toller Song. Sleep at night. das Inhaltliche war ja nun auch wichtig. Da ging es ja auch wieder um das Aufwachsen. Pete Townshend hat später gesagt, ich habe mich dauernd mit dem Thema von Jugend, Jugendlichkeit, Adolescence, also vom Aufwachsen von jungen Leuten, dann hat mich damit beschäftigt. Das war mein Thema und das war auch mein Publikum. Und hier geht es ja darum, dass ein Vater seinem Sohn sagt, der Sohn sagt, ich kann nicht schlafen, ich habe Kopfschmerzen. Da sagt der Vater, hier, nimm mal diese Bilder von Lilly. Und das sind einfach Pornobilder gewesen. Und die dann dem Jungen gezeigt werden. Und dann ging es um Masturbation. Und das als Thema in einem Popsong, der dann auch noch ein großer Hit wird, im Jahr 66, ist schon außergewöhnlich.
Aber wurde das so erkannt dann als
ja,
Thema?
Ja, natürlich. Okay, okay. Ja, Pictures of Lilly und ich fühle mich auf einmal glücklich und ich habe mich in Lilly verliebt und so weiter. Ja, das ist schon ziemlich, das ist schon deutlich gewesen. Aber da es nicht so plakativ gesagt war, konnte es auch in der BBC gespielt werden. Also das war kein Hinderungsgrund. Insofern, es war ja bebildert, es war ja so metaphorisch ausgedrückt.
Ja, es war bebildert.
Bebildert ist gut.
Ja. The Who sind dann auch in die USA auf Tournee geschickt worden oder gegangen und das war, ich weiß nicht, man sagt das ja oft so, die British Invasion war ja eigentlich schon davor gewesen, wenn ich das richtig sehe. Also wo eben in der Folge von dem großen Erfolg der Beatles in den USA ab 64 der Stones nachher ganz viele Bands auch da hingeschickt wurden. Das haben sie dann auch gemacht, lustigerweise zusammen mit Herman's Hermits. Da waren sie offenbar noch die kleinere Nummer, wenn ich das richtig sehe. Oder?
Ja, also sie waren also auch, hatten Einzelauftritte, zum Beispiel beim Monterey Festival, dem großen Monterey Pop Festival, zur hohen Zeit der Hippie-Welle. Und ausgerechnet eine Band, also Jimi Hendrix und seine Experience, traten auch bei dem Festival auf, die auch aus London kamen, die vor derselben Firma unter Vertrag waren. Und da gab es nun Streit, wer darf zuerst auftreten, weil beide hatten natürlich besonders auffällige Acts. Hendrix wollte seine Gitarre in Brand stecken, Townshend wollte seine Gitarre zerstören. Und da gab es echt Streit, wer darf zuerst rauf, weil der eine nimmt dem anderen doch was weg. Und da wurde, es ist wirklich wahr, John Phillips, der Veranstalter, hat dann gelost, hat eine Münze geworfen und hat gesagt, The Who, ihr dürft zuerst. Und die haben das dann ihren Auftritt gemacht, der aber auch nicht so gelungen war. Das gab furchtbare Kritiken in der amerikanischen Presse, weil haben die nicht verstanden. In der Hippie-Zeit, wo alles schön und bunt war und alle friedlich waren, kommt da so eine Band aus England, zerstört ihre Instrumente. Und das haben die nicht so richtig gut angenommen, die amerikanischen Kritiker. Und Hendrix kam danach auf die Bühne und zündete seine Gitarre an. Deswegen war der dann am nächsten Tag in allen Zeitungen zu sehen, weil das war spektakulärer und vielleicht auch nicht musikalisch besser, aber trotzdem war es aufsehenerregender. Und insofern war das ein wichtiger Auftritt für The Who. Aber dann die Tour mit Herman's Hermits war dann also auch so, dass sie exzessiv waren. Sie wurden dann auch schon bekannt, waren sicher nicht immer nüchtern, nahmen auch besonders Keith Moon ständig Amphetamine, Pillen ohne Ende. Und es gibt ja eine Geschichte, die haben wir beinahe vergessen. Davor gab es schon eine kleine Tournee nach Dänemark. Und da war Moon schon immer bekannt für seinen Alkoholkonsum und seinen Pillenkonsum. Und irgendwie entstand eine Aufruhr im Publikum, auch durch die aggressive Art, wie The Who auf der Bühne waren. Und das dänische Publikum ging los und zerstörte raus auf die Straßen und fing an, Sachen kaputt zu machen. Und The Who wurde Schuld gegeben und die Band, besonders Roger Daltrey, richtete sich so darüber auf, dass er dann die Pillen von Keith Moon war, den Pillenbehälter, der große Schatz von Keith Moon, den schüttete ins Klo. Und dadurch, dann gab es einen physischen Fight. Daltrey war auch sehr bekannt dafür, dass er gerne mal zuhaute, weil er kam nun aus der Arbeiterklasse, da wurden die Themen so gelegt, die Probleme so erledigt. Und dann gab es einen Fistfight, einen großen Kampf und einen großen Skandal. Und dann wurde Daltrey zeitweise aus der Band verbannt.
Ach echt?
ein, zwei Wochen haben sie ohne ihn gespielt. Dann kam er wieder, hat sich entschuldigt und hat gesagt, kann ich wieder mitspielen. Und dann haben sie ihn wieder aufgenommen. Also es gab immer Potenzial zu Streit und Kämpfen in dieser Band. Und in Amerika war es so, dass sie dann auch die Hotelzimmer zerstörten. Besonders so eine katastrophale Geburtstagsparty von Keith Moon. Da wurde im Motel, ich glaube, der Schaden war $24.000. Und solche Dinge passierten dann. Also ein Auto im Swimmingpool und diese ganzen legendären Sachen, die ja ganz, ganz grässlich sind und die eigentlich die Band The Who fast in den Ruin getrieben haben, weil die Rechnung musste ja irgendwann immer bezahlt werden.
Also das sagen auch die von Hammonds immer noch sagen, oder andere auch haben gesagt, übrigens jede Geschichte über Keith Moon ist so passiert. Also das ist gar nichts, man denkt ja so, Anekdoten werden immer größer, aber nein, der war unglaublich zerstörerisch, exzessiv, auch sehr lustig, aber es war eben einfach immer, oder Pete und Roger schreiben auch in ihren Büchern, es war eigentlich immer so, dass man dachte, was hat er jetzt wieder gemacht?
Ja.
Auch mal war der bei irgendeiner Fernsehshow, hat er immer irgendeinen Sprengkörper auch hochgejagt.
Das war eine der wichtigsten amerikanischen Fernsehshows, The Smother Brothers. Mother Brothers Show, da hat der hat irgendwie eine ganze Ladung von Knallkörpern gekauft, von den Dynamitstangen.
In so einer Kiste
hat er die gekauft und dann hat ein Roadie geheimnisvoll die in seine Basstrommel, in seine Basstrommel gemacht und während der Show wurde das Ding gezündet und hat, ich glaube, Townsend sagt heute seinen Ohrschaden, er hat schweren Hörschaden, der kommt hauptsächlich daher. Also die ganze Studio flog beinahe auseinander. Ein Skandal, wirklich, weil es war in einer Live-Fernseh Show, explodiert das Schlagzeug, der traf auch, Teile trafen den Moderator, einen der Smother-Brüder und also katastrophal, wirklich. Und er hat später selbst gesagt, Keith Moon, ich war ein Opfer meiner Practical Jokes. Also Practical Jokes können manchmal sehr, sehr übel sein. Der machte also Sachen, der ging als Hitler irgendwo in Läden, wo er nicht hätte reingehen sollen. Er verkleidete sich, er trat in jedes Fettnäpfchen, auch nur um Spaß zu machen, aber er war einfach nur verrückt, ehrlich gesagt. Das war Wahnsinn.
Und auch da wollte ich zwei Sachen unbedingt erwähnen, und zwar, dass diese Reibung innerhalb der Band, die war auch wirklich echt, weil die eben auch sehr unterschiedlich waren und das war jetzt keine Show. Also bei Keith Moon sagt man, oder haben viele auch gesagt, ja, der war auch schon ein bisschen in dieser Keith Moon, der verrückte Schlagzeuger-Sache gefangen. Also er hat auch dann irgendwie geliefert, so, ne? Genau. Was da erwartet wurde von ihm. Ne? Hätte sich da keinen ruhigen Abend gemacht. Da war immer irgendwie Zunder drin. Aber Roger Daltrey sagt, wir waren eigentlich nicht wirklich befreundet. Wir hatten zwar natürlich diese Band zusammen, aber richtig eine enge freundschaftliche Beziehung hatte er jetzt zu Pete, aber hatte er damals beispielsweise nicht. Diese Reibung zwischen denen, und also offenbar waren Entwistle und Moon recht eng befreundet, aber sonst eigentlich gar nicht.
Die haben viel Zeit verbracht, weil sie auch zusammen getrunken, gefeiert haben und Party gemacht haben, aber bei Townsend und Daltrey war wirklich so, das waren so Antipoden auch, da gab es immer wieder Streit, Diskussionen auch, was richtig war, weil Townsend war der Mann, der die Songs geschrieben hat, und wenn das dann Daltrey nicht so gefiel und Townsend auch gesagt hat, das musst du mal so singen, da gab es dann einfach Streit und Stress, und das war eigentlich ein Dauerthema bei The Who über lange, lange, lange Jahre, eigentlich bis in die Gegenwart. Also zwar abgeschwächt, aber insofern ist es immer da gewesen. Und ja, so ging es dann weiter. Die kamen also nach England zurück, nahmen mein nächstes Album auf, das aber auch wirklich außergewöhnlich war. Denn ausgerechnet im Jahr 67, Sgt. Pepper, die Stones versuchten so eine Art psychedelische Platte zu machen, Satanic Majesty's Request. Und The Who machten was ganz anderes. Die machten ein Konzeptalbum gegen die Kommerzialität. Die hieß The Who Sell Out, also Ausverkauf bei The Who. Und gleichzeitig war es eine Hommage an die jetzt verbotenen britischen Piratensender, weil das Ganze war aufgebaut wie eine Radioshow. Dazwischen gab es Jingles von Radio London, auch teilweise die Original-Jingles. Du dachtest, das ist ja wie Radio London. Für mich ist das als alter Radio London-Hörer wunderbar gewesen. Auf einmal hörte ich die alten Jingles wieder. Teilweise auch waren sie Parodien, Werbespots als Parodien. Hold your group together with Road to South Street. Oder Renault, irgend so ein
Deo ist das.
Deo oder Heinz Baked Beans. Das sind aber nachgemachte Werbespots, die aber so verblüffend echt klangen. Und wir wurden immer zwischen die Songs geschnitten. Das ging in einem Stück durch. Fantastisch, wirklich unglaubliches kleines Werk, großes Werk, muss man schon sagen. Was für Tee, Mom? Und die Songs, ja, das waren lustige Sachen dabei. Die bekannteste Nummer war dann I Can See for Miles. Das war auch ein riesen Single-Hit. You took advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles. Also auch eine grandiose Nummer. Da ging es also auch so ein bisschen wie Every Breath You Take. Da ging es eher um, ich sehe auch auf Meilen hin, was du eigentlich mit mir machst, dass du mich betrügst und so weiter. Also es war kein schönes Thema, aber es war ein wunderbares Thema, musikalisch, wirklich toll.
Aber das finde ich, ist auch bei Substitute so und auch bei I Can See for Miles hat man das Gefühl, also ich weiß jetzt ja, aus welchem Jahr das ist, ich habe sie auch vor mir auf dem Zettel stehen, aber es klingt frisch. Es klingt eigentlich immer noch sehr frisch. Man könnte auch denken, ah, das ist ein Song aus einem ganz anderen Jahr, weil es ist sehr gut produziert. Man hat immer noch das Gefühl, es hat diese Kraft nicht verloren. Oder es bleibt in so einer Oldie-Schublade stecken oder so. Gar nicht. Das ist erstaunlich, finde ich.
Ganz, ganz toll. Ja, und das war wirklich auch vom Cover her ein lustiges
Album. Ja, sehr lustig, das ist dieses Cover. The viele haben das sich auch vor Augen. Also die vier Mitglieder von The Who auf der vorderen Rückseite dieses Plattencovers sind sie eben auch in dieser Werbepose zu sehen. Also ich glaube, Pete benutzt dieses Deodorant und irgendwie Keith sitzt in so einem altertümlichen Badeanzug in der Badewanne mit Baked Beans und
erzählt. Nee, das ist Daltrey.
Natürlich, es ist Roger
Daltrey. Das war wohl offensichtlich sehr kalt, ne?
Ja, es war total kalt. Er sagte, also es war total kalt. Er hatte offenbar die mieseste Sache, er ist offenbar zu spät gekommen zu diesem Fototermin und die anderen Fotos waren schon geschossen und er musste dann in diese Badewanne mit den Baked Beans. Und die waren offenbar sehr kalt und er hat sich sofort eine Lungenentzündung geholt und dann haben die versucht, weil er sagte, ey, das ist hier zu kalt. Das war so eine Zinkbadewanne. Haben sie versucht, beim Heizlüfter das Ding von unten anzuwärmen.
Gekochte Bohnen.
Und er sagte, ich hatte gekochte Bohnen am Hintern und vorne habe ich gefroren. Aber die Fotos sind schön. Oh,
sehr, sehr lustig. Ja, genau. Das war also ja, Ende Dezember 67 kam es raus. Braucht eine lange, lange Arbeit dafür. Und oft war es dann auch so, diese lange Arbeit war dann so, dass die beiden, Entwistle und Moon, wenig zu tun hatten und die anderen, weil Pete Townshend schrieb, produzierte und machte die meiste Arbeit insofern. Und das setzte sich dann noch besonders fort bei dem nächsten großen Werk, das 69 dann herauskam, nämlich Tommy.
Tommy von The Who. Das wird unter anderem das Thema sein in der nächsten Folge von Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Urban. Für heute schon mal vielen Dank.
Danke, Oke. Bis bald.
Und bis bald. Mein Name ist Oke Bandixen. Alle Folgen von Urban Pop könnt ihr natürlich finden in der ARD Audiothek.